Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Das ist die 73. Sendung, eine ungerade Sendung, also bin ich am Anfang.
Aber du sagst ja gar nicht mehr die kleinen Zuschauer,
nee. Nein.
Warum nicht?
Weil die eigentlich im Forum bedient werden. Mhm. Da gibt's also dann dieses Audiodat-System.
Ich bin auch ganz sicher, dass, unsere Technik hat wieder viel zu tun mit,
Denn dieses das wird rausgeschnitten. Und es gab einen Erfinder damals in den Ende der 70er Jahre bereits, der arbeitete beim Westdeutschen Rundfunk. Und dieser Erfinder hat seltsamerweise zum 1. April 1979 oder sowas war das, bei Hier und Heute, einen Eliminator vorgestellt. Und damals war die Zeit noch so, dass das eigentlich Lug und Druck war. Dieser Eliminator war ein ganz wichtiger Aufbau mit viel Kabel und so weiter. Die Computer waren noch nicht dabei. Und dieser Eliminator hat vor allen Dingen bei den Politikern die Äs rausgeschnitten. Und dieser Erfinder, der sitzt und jetzt hier mit im Studio. Nachher hat dieser Politiker überhaupt nichts mehr gesagt, als die Äs rausgeschnitten waren. Jetzt ist unsere Technik draußen. Ziemlich verärgert, wenn die Typen alle da so viele S sagen, denn das kostet Arbeit. Und auch unsere Produktionsleiterin schneidet das manchmal raus. Jetzt haben wir gesagt, es müsste doch möglich sein, im Zeichen von MP3 und im Zeichen von Mustererkennung und so weiter, dass man einen Eliminator tatsächlich bauen kann. Also ein Stückchen Software, was über die Datei drüber rauscht und diese Muster, denn die sind ganz genau, die kann man richtig sehen, wenn die auf dem Bildschirm sind, automatisch rausschneidet. Wer kriegt das hin, wer schafft das? Das ist ein Aufruf
an unsere Zuhörer.
Mal sehen, wie gut sie sind.
Ja, jetzt machen wir ohne Ehe weiter, denke ich mir.
Genau.
Was heute vielleicht noch wie Science Fiction klingt, kann aber wirklich in Kürze Realität werden. Menschen, die Gliedmaßen verloren haben und künstliche bekommen, können diese in der Regel nicht oder nicht richtig betätigen, weil die Verbindung zum Gehirn fehlt ja. Andere Menschen, die sich nicht mehr bewegen können, können einen Rollstuhl oder Küchengeräte oder andere Dinge nicht mehr bedienen, weil sie haben nicht mehr die Möglichkeit, dass man aus den Gedanken heraus irgendwelche Geräte steuern kann. Das haben wir vor, Wolfgang, ich glaube, das ist 25 Jahre her.
1986.
86. Gut, dann ist es 21 Jahre her. Ja. Schon bewiesen. Wir haben damals einen kleinen Verstärker aufgebaut aus 37 Operationsverstärkern mit selbst ausgemessenen Widerständen, weil die Messwiderstände damals für uns zu teuer waren, und haben das Hirnpotenzial aufgenommen und haben die Stärke der Alphawellen beobachtet. Und die Alphawellen, die
sind bei
Spannung. Wenn du schläfst, sind sie da.
Ja, bei Entspannung.
Ja, sind sie da. Und wenn du aktiv bist, dann gehen sie weg. So, und da habe ich dann quasi trainiert, die Alphawellen. Ich habe also wirklich trainiert, schnell entspannt zu sein und dann wieder in Spannung zu sein und konnte den Computer steuern, konnte unterschiedliche Bilder am Apple-Computer aufrufen. Ja. Und später haben wir das dann auch auf der Messe, ich glaube, das war die C86.
Das war das, also 83 oder 84 war das mit der anderen.
Ja.
86 haben wir das Ganze an einen Roboter angeschlossen, das heißt, diese Elektroden am Kopf befestigt. Man hat jetzt etwas gedacht und wir haben dann die Entspannung herausgelesen und haben dann mit dem Roboter und den Plackerfarben und mit einem richtigen Pinsel und einer richtigen Leinwand ein Bild malen lassen. Ich habe übrigens noch 5 dieser Originale zu Hause. Und bei Entspannung, da wurde eine Sonne gemalt, warm. Und bei Spannung, da wurde ein Blitz gemalt.
Man muss nicht traurig sein. Also die Dinger, die sehen wirklich scheußlich aus. Naja, mittlerweile...
Es ist Robotart. Das war die erste Robotart der Welt.
Ja, gut. Das ist ja... Du hast sie und ist ja auch gut so.
Ja.
Das Bundesforschungsministerium hat mehrere Millionen Euro zur Verfügung gestellt und es sind einige Institute beteiligt. Die Charité in Berlin ist dabei. Fraunhofer Informatiker arbeiten daran, dass man künftig Geräte mit Gedanken steuern können sollen. Einen Projektleiter haben wir am Telefon, Dr. Benjamin Blankertz. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wie weit ist es denn? Das ist ja nun immer noch Science Fiction. Können Sie tatsächlich Geräte einfach durch Denken steuern?
Wir können durch verschiedene Hirnzustände, die wir willentlich einnehmen können, Computeranwendungen steuern und auch eben daran angesteuerte Geräte. Und zum Beispiel sind diese Hirnzustände, dass ich mir vorstelle, die linke Hand oder die rechte Hand oder den Fuß zu bewegen. Das kann also unterschieden werden.
Und die Signale bekommen Sie über ein EEG, was ja viele Leute schon kennen, wo man dann so geschriebene Kurven sieht. Das sind dann elektrische Potenziale, die man von der Kopfhaut abgreift.
Ja, das ist richtig.
So, und wie ordnen Sie dann diese Signale zu? Das System muss die doch quasi lernen, damit es weiß, wenn dieses Muster erscheint, dann muss diese Aktion erfolgen.
Ja, der Weg ist eigentlich erstmal darüber, dass die in der Neurophysiologie die Funktionsweise des Gehirns schon lange erforscht wird, also man eigentlich auch schon eine Vorstellung hat, was passiert, wenn ein Mensch die linke Hand bewegt oder sich auch nur vorstellt, die linke Hand zu bewegen. Die Anfänge dieser sogenannten Brain-Computer-Interface-Systeme, die also diese Zustände erkennen können, haben dann so funktioniert, dass das System genau auf dieses Signal gewartet hat, was aus der Neurologie bekannt ist und das so detektiert hat. Das hat aber dazu geführt, dass die Versuchspersonen, die das System bedienen wollten, das sehr lange trainieren mussten, bis sie das geschafft haben. Das Problem ist nämlich, dass die Gehirnsignale bei jeder Versuchsperson sehr unterschiedlich aussehen. Das heißt, wenn man mit einem festen Modell daran geht, müssen die Leute sich da ganz schön anstrengen und verbiegen, um genau ein vorgegebenes Signal erzeugen zu können. Deswegen gehen wir den anderen Weg jetzt in diesem neuen Forschungsprojekt, dass eine sogenannte Kalibrationsmessung gemacht wird. Da kriegt die Versuchsperson gesagt, bitte stellen Sie sich, wenn ein L auf dem Bildschirm ist, eine Bewegung der linken Hand vor, wenn ein R erscheint, eine Bewegung der rechten Hand. Dann nehmen wir eine ganze Zeit Gehirnsignale auf. Das passiert dann so 50 Mal, dass jeder Buchstabe erscheint. Und dann können wir ganz individuell von dieser speziellen Versuchsperson mit Mustererkennungsalgorithmen sehen, genau wie diese spezifischen Signale für diese Versuchsperson aussehen.
Wie viele Signale können Sie denn da unterscheiden?
Das lässt sich schwierig so beantworten. Es ist so, je mehr Zustände man das hinzunimmt, desto größer wird die Fehlerrate. Es ist so, dass selbst wenn man nur zwei Zustände hat, also zum Beispiel eine Bewegung der linken und eine Bewegung der rechten Hand, ist die Unterscheidung nicht perfekt bei den meisten Versuchspersonen, sondern es passieren immer wieder Fehler. Das Problem, dass so viele Abläufe im Gehirn gleichzeitig passieren, die da interferieren, dass das eben nicht fehlerfrei zu erkennen ist.
Also aber da kommt auch wahrscheinlich Hand schließen und Hand öffnen noch dazu, was unbedingt sein muss.
Nein, das kommt da leider nicht hinzu. Oder man könnte auch sagen, zum Glück, da muss ich mal sagen, was wir genau erkennen an den Gehirnsignalen. Das ist nämlich so, dass wir nicht die Inhalte oder die direkte Information von den Gehirnsignalen entschlüsseln können, sondern es ist ein viel groberes Bild, was wir haben. Das entspricht mehr, dass wir nur das Motorengeräusch des Gehirns quasi aufnehmen. Wir können feststellen, welche Areale aktiv sind. Also das ist ja so räumlich angeordnet, zum Beispiel das Areal, was die linke Hand repräsentiert, das befindet sich auf der rechten Hirnhälfte relativ in der Mitte. Und das Areal für die rechte Hand befindet sich auf der linken Gehirnhälfte. Und wir können dann, wenn jetzt zum Beispiel die linke Hand bewegt wird, können wir sehen, dass das entsprechende Areal aktiver ist. Aber wir können nicht sehen, welcher Tätigkeit oder welcher spezifischen Vorstellung dieser Aktivität entspricht. Also wir können nicht unterscheiden, ob ich die linke Hand öffne oder schließe. Oder ob ich, ja, genau, in welche Richtung ich den Arm drehe.
Also im Moment haben Sie, glaube ich, bis zu 130 Elektroden, die die Signale aufnehmen.
Ja.
Wenn Sie jetzt genauer erkennen wollten, was der Patient denkt, müsste man da noch mehr Elektroden haben oder geht das gar nicht?
Also nach ja, meiner Sicht der Dinge geht das mit dieser EEG-Technik gar nicht. Also das EEG misst ja die elektrischen Potenziale, die im Gehirn von den Neuronen erzeugt werden, an der Kopfoberfläche. Und da geht diese feine Information, ist da schon verloren, wenn wir an der Kopfoberfläche.
Der andere Weg wäre natürlich, dass man jetzt in den Kopf hineingeht und ein Implantat mit einer Gehirnoperation, das hört sich ja schon mal schrecklich an, in den Kopf hineinbringt, würde das denn bessere Ergebnisse, mal ganz davon von moralischen, ethischen, medizinischen Problemen abgesehen, würde das bessere Ergebnisse bringen können?
Also diese Signale sind auch schwierig zu interpretieren. In gewissen Bereichen gibt es allerdings eine viel bessere Auflösung. Also in Bezug auf Handbewegungen zum Beispiel kann man dann den Ort sehr gut vorhersagen, wenn ich die Hand, ob ich die nach links oben oder rechts oben bewege und auch Drehbewegungen des Arms oder einzelne Fingerbewegungen. Insofern ist die Auflösung dort schon sehr viel höher.
Aber das ist nicht Ihr Weg, sondern das sind die Amerikaner, die diesen Weg mit dem Implantat beschreiten. Wie genau oder was erwarten Sie denn für die Zukunft? Was könnten Sie erreichen mit Ihrer Methode?
Wir versuchen mit der nicht-invasiven Methode, also was ohne Operationen auskommt, ja, das Optimale rauszuholen. Das wird so sein, dass es über ja wenige sehr grundlegende Zustände funktioniert, eben sich eine Bewegung in der Schulter vorstellen oder in der Hand, linke Hand, rechte Hand, und dass darüber intelligente Anwendungen gesteuert werden. Also zum Beispiel, wenn man mit einer Prothese arbeitet, kann man da ja auch zusätzliche Informationen integrieren. Diese Prothese hat erstmal sehr viele Freiheitsgrade, aber wenn man zum Beispiel weiß, wo eine Person hinschaut und die Prothese in der Hand auch noch über eine Kamera oder über Sensoren verfügt, können eben schon wenige Befehle, die von dieser BCI-Schnittstelle erkannt werden, dazu führen, dass man Dinge des täglichen Lebens ausführen kann. Also zum Beispiel Tassen greifen oder einschenken oder Ähnliches.
Ja, das ist also dann das motorische Gehirn, und das lagert man nach außen, wie das ja eigentlich der Mensch auch macht, dass er das abgibt. Und die Initialzündungen, die kommen dann von dem direkten Gehirnanschluss, ne? So ungefähr.
Ja, so ungefähr. Ja?
Es ist sicherlich noch ein weiter Weg. Können wir denn heute schon Behinderten Hoffnung machen, dass sie bald vielleicht intelligente Prothesen haben werden?
Es wurden sehr viele Grundprinzipien jetzt eingehend untersucht und auch mit Gesunden schon viel demonstriert. Wir sind jetzt bei dem Projekt eben gerade in der Phase, wo wir Patientenstudien durchführen. Mhm. Das hatten wir erst mit Armamputierten gemacht. Jetzt untersuchen wir gerade Querschnittsgelähmte.
Vielen Dank für das Gespräch. War sehr interessant. Und unsere Alpha-Wellen, wenn ich so zurückdenke, waren eigentlich auch ganz gut damals, 1986.
Ja, sind eben alte Wellen gewesen. Schönen Dank auch von meiner Seite. Wiederhören.
Wiederhören.
Tschüss.
Es hat sich einiges getan. Wir sind speicherhungrig geworden. MP3-Dateien, Kochrezepte, YouTube-Videos, Downloads von unseren Audiocast, unsere Videos. Viele, 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 viele Dinge speichern wir auf unseren Computern. Das heißt, wir brauchen immer mehr Speicherplatz. Du hast eine 1 Gigabyte Platte nur allein für Musik, ja?
Eine 1 Gigabyte Platte? Ja, was stellst du dir denn vor, was ich für Musik habe?
Weiß ich nicht.
Ernst Morsch? Ein Gigabyte Stick habe ich, ja, ein Speicherstick. Und wenn du davon 1000 Stück nimmst, wenn du 1000 von diesen Sticks zusammentust, kommst du auf 1 Terabyte.
Mhm. Aber kannst du dich denn nicht mehr daran erinnern, wie das mal war mit einer 1-Gigabyte-Platte, als die erste 1-Gigabyte-Platte auf dem Markt kam?
Das müsste so 92 sowas gewesen sein. Das Ding war wahnsinnig schwer, war so eine richtige 5,25 Zoll Kiste, aber dreifach so dick, wie heute Platten sind. Vierfach so dick und kostete 8.200 deutsche Mark, 1 Gigabyte. Und als ich die in meinem EISA-Rechner drin hatte, mit 25 Megahertz Taktfrequenz, ein wahnsinnig schnelles Gerät, Da kamen die Leute von überall und haben geguckt, wie denn so eine 1 Gigabyte-Platte aussieht. Da war zwar nichts zu sehen in dem Ding. Und alle meinten, als sie gegangen sind, und ich hatte, glaube ich, da auf der, glaube ich, so 25 Megabyte drauf oder so irgend sowas. Und die meinten, also das wirst du ja wohl nie vollkriegen.
Das war immer die Meinung
vorher. Damals auch. Weil wir da haben damals nicht mit den MP3s herumgeaßt, wir haben damals nicht mit den Bildern herumgeaßt, mit den Videos herumgeaßt, denn ich habe ja alleine jetzt wieder, was weiß ich, 300 Megabyte ist unsere Fernsehsendung lang und dann noch eine und schon ist wieder ein Gigabyte da.
Also weltweit.
Ich habe 2,6 Terabyte an Platten zu Hause, um das jetzt mal hier klar und deutlich zu sagen.
Für dich persönlich?
Für mich persönlich und für meine Freunde, die Musik.
Du bist ein unglaublicher Egoist. Lass mich doch mal sagen, im vergangenen Jahr gab es auf dieser Welt laut Schätzungen etwa 161 Exabyte auf der Welt, auf der gesamten Welt. Und wenn wir jetzt 6,7 Milliarden Menschen haben, rechnen das um, dann hat jeder 24 Gigabyte. Und du hast 2,6 Terabyte?
Ja.
Ja, also ja, schämst du dich nicht?
Nee, ich bin doch nicht so ein ganz normaler User sein.
Ach so, du willst nicht normal sein.
Mit einem Gigabyte fängst du an, also das vergesse ich dir ja nie.
Mhm. Jährlich nimmt die Informationsmenge und der Speicherplatzbedarf.
Also soll man nicht mal sagen, mit den Exabyte, das muss man glauben, das weiß nicht jeder.
Kommen wir gleich drauf. Ja. Um 57% zu.
Boah.
Jährlich. Bis 2010 soll sich das versechsfacht haben auf eine Masse von 988 Exabyte.
Davon habe ich dann 12 bis 15 Terabyte.
Naja, es sind Promille, also gib nicht so an. 500 Milliarden Bilder allein sollen bis dahin insgesamt auf allen Rechnern auf dieser Welt gespeichert sein.
500 Milliarden?
500 Milliarden.
Ist das nicht so wenig? 500 Milliarden?
Du gehst wieder von dir aus. Es gibt Leute, die haben überhaupt keine Bilder gespeichert.
Ach, die zählen auch mit?
Ja, die 6,7 Milliarden, da zählen alle dazu.
Alle?
Alle.
Wirklich auch nur die Ungeborenen?
Die zählen.
Ja gut, also...
Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu Hause, jetzt merken Sie mal, was ich hier erdulden musste. Und das, was ich hier nicht an Geld bekomme, wenn ich welches bekäme, wäre es Schmerzensgeld und kein Gehalt. Ja.
So. Also so viel Schmerzen hast du ja nicht, wenn man das siehst, was du an Geld bekommst. Das ist ja ziemlich schmerzfrei.
Ja. Also Exabyte, wenn man es mal umrechnet, diese 161 Exabyte, die vergangenes Jahr weltweit gespeichert waren, das gäbe auf DVDs einen Turm von 40.000 Kilometer Höhe. Wie ist der Erdumfang?
40.000.
Mhm. Also könnte man DVDs einmal einen Gürtel um
die Erde. Sieht aber gut aus.
Vor allen Dingen ist es ganz schön viel. Bis 2010 soll die Welt so auf ungefähr 70 Exabyte angewachsen werden. Und jetzt kommen wir angewachsen worden sein. Nee, wie sagt
70?
Man
da? Ja, 70. Ja. Wir waren da eben schon bei 160 Exa oder sowas.
In Deutschland. Ich spreche jetzt nur von Deutschland. Mhm. Gut aufgepasst, Herr Back. Wie viel ist denn ein Terabyte eigentlich? Sind das 1000 Megabyte?
Nee. 1000 Giga. Du hast gefragt, was ist ein Terabyte? Du meintest wahrscheinlich Exabyte.
Kommt so einiges durcheinander. Das kommt oft also, durcheinander.
Wie viel
sind denn die Vorsilben? Wir haben doch Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa, Zeta, Jota. Und die stehen dann für 10 hoch 3, 10 hoch 6, 10 hoch 9 und so weiter.
10 hoch 24, Jota.
Das sind aber doch diese ISO-konformen Sachen.
Ja, die sind genormt.
Wenn wir aber in der binären Zählweise arbeiten, was so, ja im Microsoft Computerbereich so ist, ja, dann haben wir andere Vorsilben. Kibi, Mebi, Gibi, Tebi, Pebi, Exi, Zebi.
Ja. Jetzt bist du am Verkinschen, oder?
Nein, und Yobi mit Y.
Oder Yogibär.
Das ist nun mal so. Ja. Und das sind dann eben 2 hoch 10, also 1024, 2 hoch 20, das ist 1.048.576, 2 hoch 30 und so weiter, bis 2 hoch 80. Also Yobi-Byte, das sind 2 hoch 80 Byte. So.
Ja und?
Die Vorsilben, damit das jetzt alles ganz klar wird, wenn jetzt auch jeder versteht, zu diesen zugehörigen Einheiten, die heißen dann Ki und dann B dahinter, großes für bei. Also K-I-B. Miep, Kiep, Tiep, Piep,
Eip. Piep ist gut.
Eip, Piep, Eip, Ziep und Jiep.
Ja, das ist aber Karneval ist aber erst
das, Februar. Das sind eigentlich diese, nicht die SI-Einheiten, sondern die binären Vorsilben, die ja. das erklären, was wir tatsächlich im Speicher haben.
Ja, nur, ich glaube, jetzt haben wir wirklich alle Leute durcheinander
immer durch. Ich gebe dir meine Unterlagen, die stellst du ja. auf die Webseite, damit ja. das alle nachlesen können, denn das kann man akustisch ja. so eigentlich nicht rüberbringen. Das muss man nachlesen.
Was wollen wir eigentlich?
Einfach mal erklären, dass unsere Speichermenge unheimlich wächst, dass die Speicherbezeichnungen in den Rechnern in der Regel falsch sind und dass es gar keine festen Regeln gibt. Denn ein Byte ist ja auch gar nicht definiert. Ein Byte kann 5, 6, 7, 8 oder sogar 9 Bit groß sein. Ja. So, das heißt also, unsere Computer, diese logischen Ja-Nein-Dinger, sind das komplette Chaos, wenn es um die Beschreibung der Speichergröße geht.
Ja, genau.
Mehr wollte ich nicht sagen.
Nein, wir wollten doch sagen, wie viel Speicher wir verbrauchen. Das ist natürlich eine ganze Menge. Wenn man da aus der Datenverarbeitung kommt, der 80er Jahre mit dem C64, der hatte 38.781 Bytes free, glaube ich, dann da oben links, oben auf dem Bildschirm. Das sind natürlich ganz harmlose Zahlen, wenn man das mit heute so bedenkt.
38.000?
Ich dachte
32.768
wären das. Naja, 38.700, so und so viel hat er free gehabt.
Ah, dann hat
es
schon
aufgerüstet. Der Rest war ja weg im Betriebssystem.
Ah ja.
So, und jetzt, wer heute mit Kilobyte rechnet, der ist also von einem anderen Stern. Wer da nicht mit Megabyte oder Gigabyte oder gar Terabyte, so wie ich,
rechnet. Mit Herbuck, ja, mit Terabyte.
Das ist unglaublich, und wie billig das geworden ist,
ja, im Grunde genommen. Die Preise sind sowas von runtergegangen. Wir müssten Milliardär sein, wenn wir zu der damaligen Zeit unseren heutigen Speicher hätten kaufen müssen.
Wir sind verbunden mit Professor Andreas Zeller von der Universität Saarbrücken und wollen heute mal darüber reden, ob man ein Programm schon ansieht, welche Sicherheitslücken es haben kann. Herr Professor Zeller, kann man das? Wenn man so ein Programm sieht, kann man sagen, aha, könnte sein, dass das da und da die Löcher hat.
Ja, da gibt es zwei verschiedene Verfahren, das kann man in der Tat. Einerseits kann man das Programm verifizieren, das heißt also, man kann einen Checker drüber laufen lassen, der prüft, ob es da bestimmte Sicherheitslücken gibt. Und solche Verifikationsprogramme, die sagen dann, oh, hier könnte es möglicherweise eine Sicherheitslücke geben. Ganz sicher bin ich mir da nicht, aber immerhin.
Was sind das für Sicherheitslücken? Sind das nur aufs Netz begrenzt oder sind das auch irgendwie völlig andere
Sicherheitslücken? Sicherheitslücken sind typischerweise solche, die als solche benannt werden. Das heißt also solche, die Integrität der Daten der Benutzer gefährden.
Das heißt also, wenn ich irgendwo eindringen kann, also das typische Beispiel Bufferüberlauf erzeugen kann oder so und dann Code einschleusen.
So ist es.
Das würde erkannt.
So ist es. Und weil es eben solche typischen Beispiele gibt, wie zum Beispiel Bufferüberlauf, gibt es auch entsprechende Techniken, die genau auf sowas abprüfen.
Wie viele dieser Möglichkeiten haben Sie da? Sie haben ja mit Sicherheit eine begrenzte Anzahl von Tests, die Sie laufen lassen, weil Sie ja nicht unbekannte Sachen erstmal mit diesem Verfahren testen können.
Das ist genau der Haken an den gängigen Verfahren. Man muss halt erstmal wissen, wonach man genau sucht. Und man kann natürlich auch immer nur nach bestehenden Mustern suchen. Und das Verfahren, das wir gemacht haben, das geht her und schaut, wo in der Vergangenheit die meisten Sicherheitslücken aufgetreten sind. Das heißt also, so ist ein bisschen so ähnlich, wie wenn Sie, sagen wir, auf Ölsuche gehen. Sie suchen ja dort nach Öl, wo Sie in der Vergangenheit schon viel Öl gefunden haben. Und die Idee ist die, wir schauen dann nach, welche Eigenschaften von Programmen in der Vergangenheit zusammen mit Sicherheitslücken aufgetreten sind. Und aus solchen Eigenschaften dann machen wir Vorhersagen, wo mit höchster Wahrscheinlichkeit die meisten Sicherheitslücken auftreten werden.
Dürfen Sie das eigentlich noch nach den neuesten Gesetzen? Sind Sie nicht ein Hacker, wenn Sie da nach Sicherheitslücken suchen und wollen irgendwo eindringen? Ja, dann sind Sie ein Hacker. Und ein Hacker, der darf solche Werkzeuge gar nicht mehr entwickeln in Deutschland.
Glücklicherweise macht unser Werkzeug nur eine Prognose. Das ist so ähnlich wie die Wettervorhersage. Das sagt Ihnen mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit, hier ist wahrscheinlich eine Sicherheitslücke drin. Wo genau diese Sicherheitslücke dann aber drin besteht und wie man die ausnutzt, das können wir Ihnen nicht vorhersagen.
Das dürfen Sie auch nicht.
Ja, wir haben ein neues Gesetz. Ja, so wie der Kollege Back das hier sagt, stimmt es ja auch nicht. Man darf es nicht zu kriminellen Zwecken. Wenn Sie aber das nicht, sondern aus Forschungszwecken oder sonst was machen, dann dürfen Sie es nach wie vor. Was mich aber viel mehr interessiert, ist eigentlich, was geschieht denn mit Sicherheitslücken, die es bisher noch nicht gab, die aber ein neues Produkt vielleicht mit sich bringt. Gibt es dann da irgendetwas, Heuristiken oder sonst etwas, mit dem man so etwas vorhersagen kann?
Ja, es ist so, und das haben wir auch gezeigt, dass Sicherheitslücken dazu tendieren, sich in gewissen Teilen des Programms anzusammeln. Wir haben zum Beispiel herausgefunden, in Firefox, das ist der gängige Browser, da gibt es Stellen, die sind einfach 20 Mal so gefährdet wie andere. Und das sind nicht nur spezifische Sicherheitslücken wie Buffer Overflows, sondern eigentlich Sicherheitslücken aller Art. Die tauchen immer und immer wieder an den gleichen Stellen auf. Und das bedeutet natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel testet oder wenn man jetzt zum Beispiel spezielle Werkzeuge anwendet oder einfach nur den Code von anderen gegenlesen lässt, dann tut man gut daran, sich genau auf diese besonders anfälligen Stellen zu konzentrieren.
Haben Sie Kunden, die sagen, test mir mal mein Programm, ob das sicher ist?
Wir haben solche Verfahren auch schon mit Microsoft und mit SAP zusammen eingesetzt und haben tatsächlich im Falle von Microsoft zum Beispiel erfolgreich vorhersagen können, wo die nächsten Fehler im Internet Explorer auftreten.
Ja, ich bei Vista oder bei XP?
Das haben wir noch für den alten Internet Explorer gemacht.
Sechser.
Der neue, für den neuen laufen gerade die Vorhersagen.
Also ich finde das schon großartig, dass man solche Dinge jetzt per Software vorhersagen kann. Die Frage ist natürlich, das habe ich eben bei Ihnen rausgehört, dass immer wieder an denselben Stellen Sicherheitslücken auftauchen. Lernen die Softwareentwickler nicht und sagen, Mensch, da hat es immer wieder diese, wenn Sie das ja wissen, müssten Sie es auch wissen, immer wieder Probleme gegeben, jetzt müssen wir die Sache mal ernster nehmen.
Die Softwareentwickler, die mit denen wir gesprochen haben, ob bei Microsoft oder bei Mozilla oder anderen, die wussten, da haben natürlich schon so eine Intuition davon, wie viel, dass es bestimmte Stellen gibt, die einfach kritisch sind. Die sind ja auch alle Experten auf ihrem Gebiet und die wissen, das hier ist eine besonders haarige Ecke. Aber dass sie das schwarz auf weiß sehen und dass sie auch das tatsächlich mit Zahlen bekommen, die dann ihre Argumente unterstützen, das hat so bisher noch nicht gegeben. Und vor allen Dingen, wir produzieren das vollautomatisch. Das heißt, sie geben uns einfach die Fehlergeschichte ihres Programms. Da steht dann auch mit drin, wo der Fehler korrigiert wurde. Das wird alles von den einschlägigen Werkzeugen, wird das automatisch abgelegt. Wir drücken einen Knopf und können ihnen dann genau sagen, das hier sind die Stellen, in denen in der Vergangenheit die meisten Sicherheitslücken aufgetreten sind. Und wir können ihnen auch für ein neues Projekt sagen, also für eine neue Komponente, die dazukommt, die wird wahrscheinlich mit der Wahrscheinlichkeit eine Sicherheitslücke haben oder auch nicht.
Bleibt dieses Programm, welches das automatisch erledigt, jetzt bei Ihnen verschlossen oder geben Sie das frei, dass auch Microsoft selbst testen könnte oder SAP oder jeder andere auch, wie die Qualität der eigenen Programme in Bezug auf die Sicherheit ist?
Wir würden es gerne freigeben. Es ist aber so, dass man in der Praxis doch noch ein klein bisschen Anpassung an die jeweiligen Datenbanken hat, weil jede Firma, jede Gruppe hat ihre eigenen Arten und Weisen, diese Sicherheitslücken abzuspeichern. Irgendwo stehen die immer in ihrer Datenbank. Aber in dem Moment, wo diese Datenbanken verfügbar gemacht werden, können wir das ohne Probleme bei uns einfach laufen lassen und die Daten bereitstellen.
Ich war mal dabei, ganz früher, als ein Softwarefehler aufgetreten ist. Da wurde bei einem Verlag das Feld falsch gelesen, die Stückzahl mit der Postleitzahl. Und da hat jeder Kunde, ich hätte zum Beispiel 50.968 Exemplare gekriegt, weil ich die Postleitzahl 50968 habe und das wäre die Stückzahl gewesen, die ich geliefert bekomme. Würde Ihr Programm sowas finden?
Unser Programm würde sowas finden, aber nur dann, wenn es tatsächlich aus der Vergangenheit lernen kann. Das heißt also, unser System basiert darauf, dass in der Vergangenheit Fehler geschehen sind.
Die sind ja geschehen.
Ja, genau, die sind in Ihrem Fall ja geschehen, die sind ja auch dokumentiert. Und es würde von daher die entsprechenden Komponenten gleich bemerken, aha, hier besonders oft einen Fehler dieser Art achten, wie zum Beispiel auf Sicherheitsfehler.
Ja.
Das ist natürlich ein bisschen was Trauriges dran, dass man immer erstmal das Kind immer erstmal in den Brunnen gefallen sein muss, bevor man weiß, wie man einen Brunnen baut. Aber das ist natürlich irgendwo in der menschlichen Natur. Manchmal braucht man eben, man muss manchmal erstmal auf die Nase fallen, um daraus richtig zu lernen.
So geht das mir auch, ja.
Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.
Schönen Tag noch.
Bitteschön.
Ob es eine solche Fehlervorhersage auch mal für unser natürliches, normales Leben gibt?
Am besten nicht, wenn man was dabei rauskäme.
Naja, wir lernen ja aus Fehlern. Ohne Fehler würden wir nichts lernen, gibt gar keinen Ansporn, hast wahrscheinlich recht, sollte man da weglassen.
Nee, das braucht die Evolution, um ganz einfach weiterzukommen. Wenn die keine Fehler hätte, dann wäre man noch irgendwelche komischen Typen auf zwei Beinen oder vier Beinen. Oder?
Sind wir das nicht? Ich denke, sind wir schon. Ich glaube, ich muss noch mal etwas sagen zu unserer Geschichte da mit diesem Vorsilbensystem. Es ist wirklich sehr komplex, sehr kompliziert, dass es SI-Einheiten gibt und binäre Einheiten und dass jeder Hersteller gerade mal das macht, was er für richtig hält, was er will. Wir stellen es auf unsere Heimseite. Du sagst ja Homepage dazu.
Mein Gott, dieser Mann, der ist ja sowas von Deutsch durchdrungen.
Ja, er sagt, berichtigt mich immer, wenn ich Google sage und sagt, das heißt Google, und wenn ich Heimseite sage, dann willst du Homepage haben. Ja, du weißt doch nicht, was du willst.
Das ist die Variabilität.
Variabilität, jawohl. Ja. Wie bei den Jazzmusikern, wenn einer Jazz sagt, sagt der andere Jazz.
Genau. Und damit sind wir wahrscheinlich schon wieder am Ende der Sendung angekommen.
Ich bin fix und fertig.
Vielleicht kommt das ja an mit unseren etwas längeren Themen. Wir wollten ja.
Ich hoffe ja, weil wir doch da tiefer reingehen und die Sache ruhiger angehen und so weiter.
So, ich denke, nimm Daumen nach oben.
Ganz nach oben.
Und ruckzuck.
Und kikiriki.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.